liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich darf herzlich begrüßen die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille.
Vielen Dank.
Wir haben zwei Reiseankündigungen, mit denen wir anfangen, bevor wir in die umfangreiche Themenliste gehen, die mir schon vorliegt. Und es fängt an, das Familienministerium. Sie haben eine Ankündigung, bitte.
Ja, vielen Dank. Bundesbildungsministerin Karin Prien reist am Mittwoch nach Kanada. Sie ist dann vom 30.04. bis zum 2.05. in Calgary und vom 2.05. bis zum 4.05. in Ottawa. Ein Schwerpunkt der Reise ist die datengestützte Qualitätsentwicklung im Bildungssystem. Kanada nennt die Ministerin selbst immer wieder als Vorbild für gute Bildungspolitik mit guten Ergebnissen bei Schülerinnen und Schülern bei ähnlichen Herausforderungen wie in Deutschland. Im Rahmen der Reise finden unter anderem Gespräche mit dem Bildungsminister von Alberta, Demetrios Nikolaidis, sowie mit Vertreterinnen und Vertretern von verschiedenen Schulbehörden statt. Die Ministerin besucht zudem Schulen und Universitäten, um sich vor Ort auszutauschen.
Dann machen wir weiter mit der Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes.
Ja, sehr gerne. Guten Morgen. Außenminister Wadephul wird am Mittwoch nach Marokko reisen. Marokko ist für die Bundesregierung ein zentraler Partner, der auch als wichtiges Bindeglied zwischen dem europäischen und dem afrikanischen Kontinent fungiert. Außenminister Wadephul wird in Rabat zu Konsultationen mit seinem marokkanischen Amtskollegen Nasser Bourita zusammentreffen. Das Format des strategischen Dialogs findet alle zwei Jahre auf Ebene der Außenminister statt. Zuletzt war der marokkanische Außenminister dafür im Juni 2024 in Berlin. Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko haben sich zuletzt positiv entwickelt, gerade auch mit Blick auf den wirtschaftlichen Austausch zwischen unseren beiden Ländern. Deutschland und Marokko begehen in diesem Jahr außerdem das 70-jährige Jubiläum ihrer diplomatischen Beziehungen. Neben bilateralen Themen und den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern werden regionale Fragen wie die Lage im Nahen Osten sowie in der Sahelregion sicher Thema sein. Außenminister Wadephul wird auf seiner Reise von einer Wirtschaftsdelegation unter Leitung des parlamentarischen Staatssekretärs aus dem BMWE begleitet. Besten Dank.
Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Gibt es Fragen zur Reise von Karin Prien? Die gibt es nicht. Ich habe aber schon eine Frage zur Reise des Außenministers. Herr Bernd, bitte.
Da geht es ja um den Status auch Westsahara in Marokko. Akzeptiert die Bundesregierung durch die Unterstützung des Autonomieplans den marokkanischen Anspruch auf die Westsahara?
Also ich glaube, Sie kennen die Position der Bundesregierung zum Status der Westsahara. Die ist bekannt und auch unverändert. Der Status der Westsahara ist ungeklärt und Gegenstand eines Verhandlungsprozesses und der läuft unter UN-Ägide statt. Und das ist auch wichtig, nur so kann eine gerechte, dauerhaft und für alle Seiten annehmbare politische Lösung erreicht werden. Wir betrachten aber den von Marokko vorgestellten Autonomieplan als ernsthafte und glaubwürdige Bemühungen Marokkos und auch eine gute Grundlage für eine einvernehmliche Lösung.
Was sagen Sie zu der Kritik, dass das Selbstbestimmungsrecht der Menschen dort verletzt werde?
Ich glaube, ich möchte vor dem strategischen Dialog, wo sicher auch solche Fragestellungen auch mit Blick auf die Westsahara-Frage Gegenstand des Austauschs sein wird, noch nicht vorgreifen. Die Reise findet am Mittwoch statt. Lassen Sie uns dazu im Gespräch bleiben.
Herr Warwick, hat sich die Frage, ist sie noch aktuell oder hat sich das?
Ja, doch. Okay, Moment. Das heißt, ich habe Sie richtig verstanden. Die Frage der Westsahara wird auf jeden Fall auf dem Agendaplan des Außenministers stehen.
Ich glaube, auf jeden Fall kann man nie so ganz genau sagen, weil man Gesprächen nicht vorgreifen kann. Aber es ist eine relevante internationale Fragestellung, die auch Marokko beschäftigt. Ihr Kollege hat hier eben gerade eine Frage dazu gestellt. Insofern ist das sicher eine Fragestellung, die von Relevanz sein kann für die Gespräche.
Die Vereinten Nationen fordern in diesem Zusammenhang ja oder schlagen ein Referendum vor, um die Statusfrage der Westsahara zu lösen. Wie ist denn da die Haltung der Bundesregierung in Bezug auf diesen Referendumsansatz?
Die Haltung der Bundesregierung ist so, wie ich sie benannt hatte, dass der Status ungeklärt ist und es einen Verhandlungsprozess unter UN-Ägide gibt. Und wir uns natürlich jetzt erstmal auf die Reise begeben. Und wenn sich da ein Austausch ergibt zu dem Thema, dann kann ich da sicher in den kommenden Tagen hier aktuellere Informationen geben.
Frau Gerhäuser.
Ja, danke, Frau Deschau. Sie hatten die Sahelregion angesprochen. Da ist am Wochenende auch einiges passiert. Ich wüsste gerne, mit welcher Sorge der Außenminister in diesem Thema nach Marokko fährt.
Schon sehr besorgt. Sie sprechen Mali an. Insbesondere geben Sie mir kurz einen ganz kleinen Moment, mich dazu zu sortieren. Da hat es am Wochenende koordinierte und massive Angriffe gegeben. Das haben wir mit Sorge zur Kenntnis genommen. Wir haben insbesondere auch die deutschen Staatsangehörigen, die sich in der Region noch befinden, das sind nicht mehr sehr viele, per Landsleutebrief informiert. Sie wissen, dass für Mali seit geraumer Zeit eine Reisewarnung und auch eine Ausreiseempfehlung besteht. Das möchte ich sehr gerne hier erneuern. Die Lage scheint sich etwas stabilisiert zu haben, gleichwohl bleibt sie volatil. Die Sicherheitslage insgesamt und die politische Lage unserer Kenntnis, gibt es vereinzelt noch kommerzielle Flüge, die tagsüber das Land verlassen können. Also wir fordern deutsche Staatsangehörige auf, das Land erst gar nicht zu bereisen, wenn sie sich dort befinden, in einer sicheren Umgebung zunächst aufzuhalten und wenn die Möglichkeit besteht, der Ausreiseaufforderung nachzukommen.
Herr Bernd, nochmal.
Ich würde die Frage gerne nochmal an das BMI weiterreichen. Hält die Bundesregierung das Migrationsabkommen, das unter der Ampelregierung geschlossen wurde, für erfolgreich?
Also die Migrationsabkommen, die werden, soweit sie gut liefen, weitergeführt.
Und können Sie das vielleicht auch mit Zahlen unterlegen? Also wie viele ausreisepflichtige Marokkaner wurden bereits zurückgeführt und wie viele Frachtkräfte konnten seitdem gewonnen werden?
Diese genauen Zahlen habe ich gerade nicht vorliegen, kann ich aber gerne nachreichen.
Das wäre nett, Dankeschön.
Dann nehmen wir das auf die Nachreichungsliste. Herr Jung, ganz kurz, war das dazu oder? Moment. Jetzt bin ich richtig? Nee, was bin ich denn? Ja, jetzt bin ich richtig.
Noch mal eine Frage zu Marokko. Frau Dischauer, Marokko möchte sich ja als wichtiger Lieferant strategischer Mineralien positionieren, auch Ausbeutung von Rohstoffen in der Westsahara selbst. Basierend auf dem Abkommen mit den USA, das schon unterzeichnet wurde zwischen Marokko und USA, hat die Europäische Union, hat Deutschland Interesse an Rohstoffen und strategischen Mineralien aus Marokko?
Ich hatte gesagt, dass im Grundsatz der Dialog breit ist und verschiedene Aspekte umfasst. Ich möchte jetzt aber vor dem strategischen Dialog nicht sehr weiter tiefer da einsteigen. Das verstehen Sie sicher. Ich glaube, die Anschlussfragen dazu betreffen dann auch andere Ressorts hier am Tisch.
Ja, weil Sie strategischen Dialog angesprochen haben, frage ich nach strategischen Mineralien.
Dann sehe ich keine Fragen mehr dazu und würde dann in die weiteren Themen einsteigen. Wir fangen an mit dem Thema Phishing und Herr Steiner hat dazu die erste Frage. Jetzt mal gucken,
ist das ja, meine Frage richte ich erstmal an Herrn Hille und ich glaube an Frau Singer zuständigkeitshalber. Ich würde gerne wissen, inwieweit denn jetzt die Phishing-Attacke über Signal zum einen Bundesregierungsmitglieder betrifft und zum anderen inwiefern hier bereits eine Attribution durch die zuständigen Behörden vorgenommen werden konnte, also eine Zuweisung der Urheberschaft.
Herr Steiner, wir haben über das Thema hier ja am Freitag schon gesprochen, da waren Sie ja auch mit dabei. Ich kann da noch mal gerne die drei Grundlinien sagen. Es wird Sie nicht wundern, dass wir das natürlich wahrgenommen haben und eng begleiten. Muss aber dennoch um Verständnis bitten, dass wir nicht ins Detail gehen über die Kommunikationswege und die Kommunikationsmittel, die innerhalb der Bundesregierung genutzt werden. Aber auch das habe ich am Freitag schon gesagt, seien Sie gewiss, dass für die offizielle Kommunikation speziell abgesicherte Kommunikationskanäle genutzt werden. Und was den zweiten Teil angeht, da können wir gerne kurz noch einmal, Frau Hamberger, unter zwei gehen, dann kann ich da auch noch mal
alles
was
sagen. Alles klar, dann gehen wir sagen. Unter zwei. Die Kameras würde ich bitten, alle wegzudrehen. Ton bitte aus, Sie kennen die Regel. Sie dürfen den Inhalt nennen, aber nicht die Quelle. Dann gehen wir wieder unter eins. Frau Gerhäuser hat dazu auch noch eine Frage.
Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen ungünstig.
Ist das richtig?
Ja, ich versuche es trotzdem.
Auch setzen an Herrn Sie sich doch näher ans Mikro, dann wird es einfacher.
So ein schöner Hinweis.
Oder?
Ja, total gerne. Gut. Ich wüsste gerne von Ihnen, Herrn Hille, wir haben ja auch vor einigen Wochen schon gefragt, ob in der Richtung spezifische Akteure ermittelt werden könnte. Ich zitiere jetzt nochmal den militärischen Geheimdienst der Niederlande. Die hatten einfach vor Wochen in einem Fall von Phishing schon gesagt, Russland steckt dahinter. Gibt es so ein Bewusstsein innerhalb der Bundesregierung, dass da was verpasst wurde, dass man das vielleicht auch zu leicht genommen hat?
Es gibt ein Bewusstsein in der Bundesregierung für die Bedeutung, die Relevanz dieses Themas. Seien Sie sich sicher, dass wir mit größtmöglicher Sensibilität dieses Thema begleiten, dass die Sicherheitsbehörden fortlaufend all diese Themen, Cyberangriffe auf diverse Kanäle im Blick haben, fortlaufend auch immer wieder Sensibilisierungen aussprechen, weil wir uns natürlich bewusst sind darüber, was das heutzutage für eine Bedeutung bekommen hat und wie sensibel der Umgang mit Kommunikation gegeben sein muss. Aber die größte Sensibilität schützt nicht zwingend davor, dass dennoch mal was passiert. Dann geht es darum, schnell zu reagieren, und das haben wir getan.
Ist es möglich zu benennen, welche Ministerien Stand jetzt betroffen sind?
Ich habe ihn schon zweimal genannt, wiederhole ich zum dritten Mal den Satz vorausgeschoben, dass ich bitte um Verständnis, dass wir über die Kommunikationsmittel und die Kommunikationswege der Bundesregierung aus guten Gründen keine Auskunft geben.
Herr Iersen.
Ja, die Frage geht an Frau Deschauer. Politische Aktionen oder auch Mutmaßungen erzeugen ja manchmal Reaktionen. Der deutsche Botschafter in Moskau wurde, ich glaube, zur Stunde einbestellt ins russische Außenministerium wegen des Vorwurfs, Kontakt der deutschen Regierung zu Terroristen. Sehen Sie das als eine Revanchemaßnahme an gegen den Verdacht, dass Russland oder russische Akteure hinter dem Phishing-Versuchen stecken?
Ich sehe das vor allem als eine völlig haltlose Maßnahme an. Die russischen Vorwürfe, die geäußert werden, sind völlig haltlos und unbegründet.
Wird es, nachdem jetzt der deutsche Botschafter in Moskau einbestellt wurde, erwägen Sie die Einbestellung des russischen Botschafters in Deutschland?
Ich glaube, Sie würden das auf dem üblichen Wege erfahren. Insofern, ich habe jetzt in dem Moment, in dem wir hier sitzen, Ihnen nichts anzukündigen. Gleichwohl würden wir das auf dem üblichen Wege tun.
Ich habe auch ein paar Fragen zu genau diesem Thema, die Einbestellung des deutschen Botschafters. Ich würde jetzt einmal noch Herrn Steiner zum Thema Phishing dann nehmen und dann zu dem Thema umschwenken. Herr Jung, ist es auch zu Phishing explizit? Okay, dann würde ich Sie da nochmal mit draufnehmen. Und dann habe ich noch zwei Fragenstelle, wenn sich das ähnlich erledigt hat, zum anderen Thema. Herr Steiner, bitte.
Ja, ich würde es ganz gerne nochmal an Frau Singer richten, denn ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja bei der Signal-Kommunikation, die möglicherweise betroffen ist, geht es ja um Endgeräte, die nicht innerhalb der IT-Sicherheitsinfrastruktur des Bundes laufen, sondern um parallel genutzte Infrastrukturen. Meines Wissens ist das ja nicht möglich, nach der Verschlusssachenanordnung auf SINA-Geräten zumindest Signal zu nutzen. Daher würde ich gerne wissen, inwiefern es innerhalb Ihres Hauses Überlegungen gibt, die entsprechend sicherheitsgehärtete Variante von Kommunikation auch für Dritte, die staatlich relevant sind, wie beispielsweise Parteien, besser zur Verfügung zu stellen, respektive dort weitere Kriterien aufzustellen.
Also Sie haben recht, es gibt auf den Geräten der Bundesregierung, also diese SINA-Geräte, die Sie angesprochen haben, andere Möglichkeiten, um zu kommunizieren. Und inwieweit das zur Verfügung gestellt werden kann oder soll für weitere Personen im weiteren Umfeld, kann ich aktuell nicht beantworten.
Darf ich dann nachfragen, gibt es denn irgendwelche Überlegungen wenigstens nach 2 Monaten, die wir jetzt mit diesem Signal-Phishing-Angriff verbringen, dort irgendwelche erweiterten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen, dass der politische Raum nicht mit dem Regierungshandeln endet, ist ja offenkundig.
Also ich kann es nicht ausschließen, dass es da Überlegungen gibt, aber die kann ich aktuell nicht bestätigen.
Dann habe ich jetzt noch Herr Jung zu dem Thema und dann gehen wir weiter.
Ja, nochmal konkrete Frage ans Justizministerium, Bildungsministerium. Möchten Sie bestätigen oder dementieren, dass Ihre Ministerin betroffen sind bei diesem Signal-Fall?
Ich kann da nur auf das verweisen, was der Regierungssprecher gesagt hat.
Ich beziehe mich auf Berichterstattung des Spiegel und der dpa vom Wochenende. Da werden Ihre beiden Ministerinnen explizit genannt. Das könnten Sie ja dementieren.
Ich muss mich dem an der Stelle leider anschließen. Also ich kann hier an dieser Stelle weder etwas dementieren noch bejahen.
Dann gehen wir weiter und haben als nächstes Thema die schon angesprochene Einbestellung des deutschen Botschafters in Moskau. Herr Hönig, die Frage ist die noch aktuell, hat sich erledigt damit? Herr Berndt hat sich auch erledigt, wunderbar. Dann können wir direkt weitergehen. Wir haben eine Reihe an Fragen zum Thema Zahlen zu Wehrdienstverweigerern. Den Anfang macht Frau Krieg.
Genau, Koloma Krieg vom Deutschlandfunk. Die Zahl der Kriegsdienstverweigerer, an Frau Jenning, ist drastisch gestiegen. Können Sie jetzt schon sagen, was schiefläuft dabei, junge Menschen für den Wehrdienst zu motivieren?
Also zuerst darf ich einmal ganz klar machen, dass ich mir nicht zu eigen mache, dass da etwas schief geht und auch diese Verknüpfung zwischen den Anträgen auf Kriegsdienstverweigerung und dem neuen Wehrdienst würde ich so nicht stehen lassen. Vielleicht zur Einordnung, um alle nochmal mitzunehmen. Sie wissen, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein zentrales Gut unserer Demokratie ist. Das heißt, selbstverständlich besteht nach wie vor die Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern. Das gilt ja auch für alle Statusgruppen, das heißt sowohl aktive Soldatinnen und Soldaten als auch Reservistinnen und Reservisten, aber auch Ungediente können entsprechend den Kriegsdienst verweigern. Und vielleicht einmal zur Einordnung zu dem Verfahren, dass wir tatsächlich als Bundeswehr nur die Poststelle sind für diese Anträge. Das heißt, sie werden bei uns gestellt, dann aber an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben weitergeleitet. Also vielleicht, dass wir das als Abholpunkt nehmen. Und tatsächlich stellen wir schon seit einigen Jahren, nämlich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, einen Anstieg dieser KDV-Anträge fest. Das heißt, im vergangenen Jahr, um eine Bezugsgröße zu haben, hatten wir insgesamt rund 7.700 solcher Anträge. Und zum Stichtag 31.03. liegen wir aktuell bei rund 3.500 solcher Anträge. Allerdings ist dieser Trend ehrlicherweise nicht so überraschend, sondern gerade auch durch den Umstand des neuen Wehrdienstes beschäftigen sich ja auch viel mehr junge Menschen mit der Bundeswehr. Das ist genau die Debatte, die wir ja auch wollen. Und sozusagen der Output, dass sich dann mehr Menschen auch entscheiden, einen solchen Antrag zu stellen, ist deswegen nicht überraschend. Und vielleicht einfach mal als Beispiel Größe, weil so gesagt wird, signifikanter Anstieg. Im Jahr 2010, also als wir noch über die Wehrpflicht gesprochen hatten, hatten wir rund 131.000 Anträge. Also insofern, ja, natürlich können wir diesen Anstieg verzeichnen. Das begründet sich aber in erster Linie dadurch, dass eben diese gesellschaftliche Debatte da ist. Und insofern empfinden wir das nicht als, da geht etwas schief, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon häufig über die freiwilligen Zahlen gesprochen und auch über den Personalstand. Und da verzeichnen wir ja durchaus einen positiven Trend. Wir hatten im vergangenen Jahr das einstellungsreichste Jahr seit Aussetzen der Wehrpflicht. Und auch die letzten Monate diesen Jahres sind so, dass wir einen positiven Trend dort erkennen.
Nachfrage? Würden Sie entsprechend sagen, das ist eine gute Nachricht, dass es mehr Verweigerungen gibt? Weil es klingt jetzt so, als würden sich dann deswegen mehr Menschen damit beschäftigen und deswegen kommt es zu diesem Anstieg?
Also es ist jetzt nicht entscheidend, ob wir das als gut oder schlecht bewerten, sondern das ist einfach eine Entwicklung, die natürlich auch läuft und die Ausfluss sozusagen dieser Debatte ist, die geführt wird. Natürlich ist unser Ziel der Personalaufwuchs, das ist ganz klar, aber das ist jetzt für uns sozusagen kein Alarmzeichen oder dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht mehr als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werden, sondern es ist einfach etwas, was parallel läuft, eine Entwicklung, die dann sozusagen auch parallel läuft.
Dann habe ich Herrn Heimbach zum Thema.
Ja, gegebenenfalls an das BMVG oder das Familienministerium. Können Sie oder haben Sie eine Übersicht über die Statusgruppen, also oder Altersgruppen? Also wer verweigert da genau?
Also vielleicht kann ich das erstmal für Sie für die Statusgruppen einordnen. Also tatsächlich ist es so, dass sozusagen aktive Soldatinnen und Soldaten den kleinsten Anteil ausmachen. Also wenn wir da auf dieses Jahr gucken, sind wir da nicht mal bei 2%, sondern das sind insgesamt 64. Und der größte Anteil macht in dem Sinne der Bereich der Ungedienten aus. Das ist sozusagen jetzt für das Jahr 2026 etwas über 3.000 Anträge, die also von Ungedienten gestellt werden. Zum Altersband kann ich Ihnen tatsächlich keine Auskunft geben, da liegt mir nichts vor.
Dann Herr Fechner.
Ja, vielen Dank, Fechner, DTS. Ich würde gerne auch noch zu dem Stand bei der Fragebogenaktion nachfragen, ob Sie dort mit dem Rücklauf zufrieden sind und ob Sie uns da vielleicht aktuelle Zahlen nennen können.
Also tatsächlich darf ich da auf das verweisen, was der Minister am Wochenende auch gesagt hat. Also vielleicht haben Sie das gesehen. Der Verteidigungsminister hat sich dazu am Wochenende eingelassen und hat selber gesagt, dass er zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden ist, dass wir aber, bevor wir zu Rückläuferquoten wirklich etwas sagen können, einfach etwas Zeit brauchen, um hier auch valide Zahlen zu haben. Das haben wir ja auch schon gesagt. Und ich darf da auch darauf verweisen, was der Minister in Aussicht gestellt hat, der nämlich gesagt hat, dass zum Sommer damit zu rechnen ist, dass wir da auch dann mit konkreteren Quoten an die Öffentlichkeit gehen.
Herr Steiner.
Ja, Frau Jenning, ich würde es ganz gerne einfach auch noch verstehen. Jetzt haben wir ja schon beide Aspekte angesprochen, Kriegsdienstverweigerungen und den Fragebogen. Ich würde gerne wissen, ob Sie irgendwelche Anzeichen dafür haben, dass, sobald Sie den Fragebogen verschicken, als Antwort Kriegsdienstverweigerungen kommen. Also gibt es da einen sachlichen Zusammenhang, eine Korrelation, die Sie feststellen können?
Also das kann ich tatsächlich so, also das wird bei uns jetzt so nicht, ich sag mal, archiviert oder statistisch aufgewertet, dass ich jetzt sagen könnte, also wenn Max Mustermann einen Fragebogen bekommt, dann haben wir irgendwie 2 Wochen später den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung. Das wird einfach nicht statistisch erfasst. Und wie Sie sozusagen die Quoten für sich bewerten, dass sozusagen mit ansteigendem Versand der Fragebogen auch Kriegsdienstverweigerungsanträge steigen, das überlasse ich Ihnen. Aber diese Verknüpfung würde ich so nicht stellen.
Gut, dann würde ich es anders machen und sagen, weil Sie schon gesagt haben, Sie haben nicht alle statistischen Daten dabei. Ich glaube, hier würden sich viele Kollegen darüber freuen, wenn es eine saubere statistische Aufbereitung, ich weiß nicht, ob von Ihnen oder von Herrn Lenz, dann geben würde, im Sinne von, welche Altersgruppen haben verweigert, wann wurde verweigert. Also das wäre tatsächlich sehr hilfreich für unsere Arbeit. Danke.
Also ich kann sicherlich gerne schauen, was da möglich ist. Ich will Ihnen aber nicht zu viele Hoffnungen machen, dass wir alle statistischen Details wirklich so erheben. Also wie gesagt, diese Koalition, wann kommt ein Fragebogen und wann der Antrag, bin ich mir sehr sicher, dass ich Ihnen das auch nicht nachreichen kann. Aber bezüglich der Altersbänder können wir gerne schauen, was da bei uns vorliegt.
Das wäre ein Anfang.
Danke. Nehmen wir das auf die Liste. Und Herr Jung ist der Nächste, bitte.
Ja, Frau Jenning, ich habe gerade ein bisschen gezuckt, als Sie den Referenzrahmen 2011 gebracht haben. Also das war ja noch vor der Aussetzung der Wehrpflicht. Ist eine ganz andere Kategorie. Im Jahr 2024 waren im ganzen Jahr fast so viele Menschen, also die haben den Kriegsdienst verweigert, als jetzt bereits in den ersten 3 Monaten. Sind Sie sicher, dass Sie das jetzt nicht als problematisch ansehen?
Das ist einfach ein Trend, den man beobachten muss. Und ich meine, es ist, also wie gesagt, es ist in unserer Verfassung festgelegt, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, den Krieg an der Waffe zu verweigern. Diese Möglichkeit eröffnen wir natürlich. Und das ist, deswegen ist auch diese Verknüpfung zur Wehrpflicht 2010, hatte ich ja als Referenz genannt, meines Erachtens hinkt das nicht, weil wir einfach uns überlegen müssen, dass die Leute ja jetzt in der Diskussion, gerade jungen Menschen, sich damit auseinandersetzen und sich fragen, ob sie sozusagen diesen entsprechenden Dienst bei uns antreten wollen oder nicht. Und dass sozusagen aus dieser Beschäftigung, wenn ich darüber nachdenke und mir überlege, will ich das oder will ich das nicht, dass dann natürlich eher auch dieser Aspekt kommt, einen förmlichen Antrag zu stellen. Also das ist für uns nicht überraschend, das müssen wir beobachten, aber nichtsdestotrotz sehen wir eben auch, dass die für uns entscheidende Linie, nämlich der Personalzuwachs, sich auch in die richtige Richtung bewegt. Und insofern wird das bei uns natürlich beides betrachtet, aber nicht als so relevant erachtet oder als so bedrohlich, wie das jetzt hier vielleicht dargestellt wurde.
Dann habe ich noch Herrn Packroff zum Thema und würde dann gerne weitergehen. Jetzt muss ich kurz gucken, welches Mikro Sie haben. Das hier, ne?
Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, ob Sie einen Zusammenhang sehen, auch zu der Debatte um die zumindest gesetzlich bestehende Genehmigungspflicht für Auslandsreisen. Und vielleicht als Lernfrage, kann man sich durch eine Kriegsdienstverweigerung dieser Genehmigungspflicht entziehen?
Also wie Sie wissen, das haben wir hier auch schon besprochen, ist diese Genehmigungspflicht ja ausgesetzt. Das heißt, das darf ich hier nochmal ganz ausdrücklich betonen, dass sich niemand bei uns abmelden muss, wenn er ins Ausland gehen will. Insofern sehe ich diese Verknüpfung so nicht.
Und? Können Sie sagen, ob Sie einen Anstieg seit dieser Debatte gesehen haben bei den Kriegsdienstverweigerungen?
Ja, also tatsächlich liegen mir die Zahlen sozusagen insgesamt vor für den Jahresverlauf. Das kann ich jetzt nicht an einem Stichtag aufmachen. Also es war ja, glaube ich, über Ostern die Diskussion. Also dass ich Ihnen jetzt sagen könnte, also was weiß ich, am Ostermontag oder an dem Dienstag nach Ostern sei das explodiert. Das können wir so nicht nachvollziehen. Und wenn ich insgesamt die Zahlenentwicklung sehe, halte ich das aber auch für fernliegend.
Dann bleiben wir im Themenbereich. Frau Krieg hat noch eine Frage zum Thema FCAS.
Ja, genau, zum Thema FCAS. Und zwar hat ja die französische Verteidigungsministerin eine Frist gesetzt für die Vermittler zwischen der französischen und der deutschen Seite bis Dienstag. Was erwarten Sie, was da morgen passiert? Also wird es ein Statement geben vom französischen Verteidigungsministerium? Was werden wir morgen erfahren über den Fortgang von dem FCAS-Projekt ans Verteidigungsministerium?
Also ich kann Ihnen nicht sagen, was sozusagen vielleicht aus Frankreich oder aus anderen Nationen kommt. Ich kann Ihnen für uns nur sagen, dass wir natürlich insbesondere mit dem Bundeskanzleramt bezüglich FCAS im engen Austausch stehen und kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen geben.
Aber vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn ich noch einmal ergänze. Den Bundeskanzler Merz und Präsident Macron haben ja auch zu dem Thema sich ausgetauscht. Erst in der vergangenen Woche, und daraus war das Ergebnis, dass die Verteidigungsminister sich jetzt mit nächsten Schritten befassen sollen. Und ich glaube, das beantwortet auch, wenn der Staatspräsident seine Verteidigungsministerin beauftragt, Gespräche zu führen, dann gehe ich davon aus, dass diese Gespräche zwischen den Verteidigungsministerien geführt werden.
Dann habe ich eine Reihe an Fragen zum Thema GKV-Reform, und den Anfang macht Herr Hönig.
Frage an Herrn Hille, ist das GKV-Sparpaket jetzt am Mittwoch im Kabinett? Das wurde ja bereits so angekündigt.
Wir sind optimistisch, dass das wie angekündigt am Mittwoch im Kabinett ist.
Frage ans BMF. Inwiefern ist das BMF oder auch das BMF für die Einführung einer Zuckersteuer?
Zuckersteuer, genau. Also Sie wissen ja, dass die Bundesregierung an einem gesamten Paket von Reformen arbeitet. Dazu kann auch die Zuckersteuer zählen. Der Minister Klingbeil ist dafür offen. Und jetzt gilt es, die weiteren Beratungen abzuwarten.
Dann habe ich eine Frage von Herrn Fechner zum Thema.
Ja, vielen Dank. Wird die Ministerin ihren Entwurf denn bis Mittwoch, wird sie bei dem Entwurf bis Mittwoch hart bleiben?
Wie schon gesagt wurde, die regierungsinternen Beratungen dauern derzeit an. Wir sind optimistisch, dass das Gesetz dann ins Kabinett geht am Mittwoch. Aber bis dahin warten wir die Beratung ab und geben keinen Wasserstand ab.
Also können wir davon ausgehen, dass sich nichts mehr ändert?
Das habe ich nicht gesagt.
Dann habe ich Fragen zum Thema 12-Uhr-Regelung. Und dann möchte ich mit Herrn Heimbach bitte.
Ja, vielen Dank. Es gibt eine Untersuchung, wonach die 12-Uhr-Regel beim Tanken nicht den Verbrauchern zugutekommt, sondern den Margen vieler Unternehmen. Hält die Bundesregierung noch an diesem Werkzeug fest und sieht man gegebenenfalls die Notwendigkeit nachzusteuern?
Ist das ans BMF oder an BMW?
Herr Hille oder BMW, genau.
Gerne kann ich starten. Also zunächst ist festzuhalten, dass die 12-Uhr-Regel nur ein Teil des Kraftstoffmaßnahmenpaketes ist, und Ziel des gesamten Paketes ist es, den Wettbewerb im Kraftstoffbereich zu stärken. Daher sollte man die Wirkung des gesamten Pakets im Blick behalten, wo eben auch die Maßnahmen zur Stärkung des Bundeskartellamts im Kartellrecht mit enthalten sind. Gleichzeitig ist die 12-Uhr-Regel eine Maßnahme, die mehr Transparenz schafft für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und die Studie stellt die Situation naturgemäß auch vereinfacht dar. Sie kann nicht beurteilen, welche Volumina zu den jeweiligen Preisen gekauft wurden. Nur der Preis an der Tankstelle ist bekannt und die Preise fallen nach 12 Uhr bis zum Folgetag. Daher ist unklar, welcher Durchschnittspreis die Konsumenten entsprechend bezahlt haben. Und gleichzeitig ist die Studie ein wertvoller Beitrag, um auch weitere Erkenntnisse zum Thema Preisbildung zu bekommen und auch zur Preisbildung nach der gesetzlichen Umstellung. Auch Großhandelspreise sind nur ein Orientierungswert, welche Kosten dann die Tankstelle tatsächlich hatte. Diese Kosten sind eben deutlich, deutlich komplexer. Und die Erfahrungen mit der Preissetzungsregel werden, wie im Gesetz angelegt, entsprechend evaluiert, nach 6 Monaten mit allen Marktteilnehmern besprochen und nach einem Jahr dann auch nochmal evaluiert. Insofern ist es ein wichtiger Beitrag. Es fehlt ein Blick in die Preiskalkulation, und daher haben wir in der Koalition beschlossen, das Kartellamt, wie anfangs erwähnt, zu stärken. Das Kartellamt stellt sich anders auf. Und die weiteren Maßnahmen, die ja beschlossen wurden vom Bundeskabinett, Senkung Mineralölsteuer, die kennen Sie ebenfalls, die zum 1. Mai in Kraft treten.
Nachfrage?
Ja, trotzdem kurze Nachfrage. Genau, es ist ja Teil eines Gesamtpaketes. Trotzdem, genau dieser Teil des Gesamtpaketes wird ja laut der Studie kritisiert. Deswegen vielleicht nochmal anders gefragt. Sieht man sich im Wirtschaftsministerium in seiner Skepsis, die ja anfänglich herrschte, gegenüber diesem Instrument eigentlich bestätigt?
Also wir sehen, dass die 12-Uhr-Regel eingeführt wurde in den letzten funktioniert. Sie ist überprüfbar und sie funktioniert und entsprechend wird man sich das weiter genau anschauen müssen. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass die Studie jetzt eine Erkenntnis hat und die deutet darauf hin, dass es eben, dass die Preiskurven sich da unterscheiden. Aber ich will nochmal auf die Volumina. Also die Studie kann nicht genau benennen, welche Volumina zu welchem Preis gekauft werden, sondern bildet eben die Preiskurve ab. Und wir werden uns das sehr genau anschauen, ob wir daran weiter festhalten oder nicht. Aber erstmal ist es ein Teil des Paketes und zu dem stehen wir.
Ich habe zu dem Thema noch Herrn Warwick, Herrn Jung und Herrn Jessen und würde dann aufgrund der Themenvielfalt, die wir noch vor uns haben, gerne weitersprechen. Herr Warwick, bitte.
Sie haben ja schon auf die Studie verwiesen. Die legte allein bei Superbenzin irgendwie eine Gewinnmarge oder eine gesteigerte Gewinnmarge nach Einführung der 12-Uhr-Regel um 6 Cent pro Liter an. Das wäre, Sie haben natürlich recht, die Volumina sind schwer einzuschätzen, aber zumindest auf der Grundlage wäre das ein Zusatzgewinn von 12 Millionen Euro pro Tag. Im Quartal bewegt man sich dann fast auf 1 Milliarde. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie das sozusagen erstmal 12 Monate lang weiterlaufen lassen wollen, bevor Sie das dann wirklich nochmal evaluieren, die Auswirkungen dieser Regel?
Also wir schauen uns das natürlich kontinuierlich an und schauen sehr, sehr genau drauf. Deshalb finden wir auch, dass es ein wertvoller Beitrag ist, diese Studie. Ich habe nochmal darauf hingewiesen, die Volumina sind unklar. Insofern lassen sich da keine genauen Zahlen beziffern. Deshalb kann ich mir die nicht zu eigen machen. Und wir haben im Gesetz bereits angelegt, dass wir eben Überprüfungen vornehmen und schauen aber dann natürlich auch kontinuierlich drauf.
Aber gibt es Pläne, ich hatte ja auch schon angesprochen, wenn man zumindest die zugrunde gelegten Daten nimmt, kommt man da auf 1 Milliarde Zusatzgewinn pro Quartal. Wenn sich das so bestätigen sollte, gibt es denn Planungen, diesen Zusatzgewinn oder diese Zusatzmarge in irgendeiner Form steuerlich abzuschöpfen?
Also ich kann mich hier nur wiederholen, die Volumina, die eingekauft werden, also wann die Menschen, ob die Menschen nach der Erhöhung direkt zum Tanken fahren oder ob sie eben kurz vor 12, wo es mutmaßlich oder wo es am günstigsten ist, das ist eben nicht klar und da gibt die Studie keine Auskunft drüber. Und insofern schauen wir uns das weiter sehr, sehr genau an und müssen das überprüfen, werden das machen, tun das kontinuierlich, aber haben eben direkt im Gesetz auch festgelegt, dass wir das auch in diesen 2 Schritten machen werden.
Herr Jung.
Herr Grebe, ist Ihnen das von irgendetwas überrascht jetzt aus dieser Studie? Ich meine, wir waren ja auch schon, bevor die Regelung in Kraft trat, haben wir ja auch drüber gesprochen. Die ganzen Warnungen kamen ja schon vorher von Experten. Sie müssen ja gewusst haben, was Sie dort regeln.
Ja, wir haben gewusst, dass wir einen Schritt hin zu mehr Markttransparenz gehen. Also wenn Sie auf Ihre App schauen um 18 Uhr, dann können Sie sich sicher sein, dass der Preis nicht erhöht ist. Wir haben vorher ein teilweise Flackern gesehen am Markt, dass einzelne Äußerungen die Benzinpreise nach oben getrieben haben. Wir haben bis zu in der Spitze 50 Preisänderungen am Tag gesehen und diese Regel für mehr Transparenz wurde eingeführt in einem Gesamtpaket. Und ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass es ein wertvoller Beitrag ist und dass auch auf die Preisstrukturen weiter geschaut werden muss. Und insofern ist auch das Thema Beweislastumkehr, Informationsrecht des Bundeskartellamts gegenüber der Mineralölkonzerne eben auch ein wichtiger Baustein, den man in dieser Gesamtdiskussion immer auch sehen muss. Und insofern ist das ein Maßnahmenpaket, zu dem wir weiter stehen.
Nun bitte nicht die Transparenz dieser Regelung kritisiert, sondern die Profite. Dass wir einerseits mehr Transparenz haben, aber auch mehr Profite, das ist im Sinne des Ministeriums.
Das mache ich mir nicht zu eigen. Ich habe versucht darzustellen, worauf die Studie genau schaut. Und ich habe dargestellt, dass wir gerade beim Thema Marktmissbrauch, bei dem Thema etwaigen Marktmissbrauch, das Bundeskartellamt substanziell gestärkt haben mit dem Sektoruntersuchungsinstrument und mit der Beweislastumkehr. Also einmal das Thema Geschwindigkeit und einmal das Thema Substanz in den Anfragen des Bundeskartellamtes. Und da kann ich mich nur weiter wiederholen. Dieses Gesamtpaket haben wir beschlossen und schauen wir uns weiter an.
Dann habe ich zum Thema noch Herrn Jess mit der letzten Frage dazu.
Ja. Herr Hille, Sie haben hier in der Regierungspressekonferenz am 20. März zum Thema 12-Uhr-Regelung erklärt. Wir senden damit das klare Signal, wir wollen den Unternehmen deutlich machen, dass es nicht möglich sein darf, derartige Phasen auszunutzen, um extra Gewinne zu machen. Das waren Ihre Worte.
Gute Aussage.
Ja, sind Sie noch Ihrer Meinung von damals?
Ja.
Sind Sie aber auch der Meinung, dass dieses Signal, das Sie ausgesendet haben, so aufgenommen wurde, wie Sie das gewünscht haben? Oder ist nicht die tatsächliche Auswirkung eine ganz andere, dass nämlich die Möglichkeit doch genutzt wird, um extra Gewinne zu machen?
Das ist mit Signalen immer so eine Sache. Meine Signale, die ich hier an Sie aussende, obliegt ja auch Ihnen zu interpretieren. Und so ist es dann mit anderen Signalen, vermute ich mal auch. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, in den Fragen haben Sie jetzt immer darauf abgestellt, dass da Profite in einer Größenordnung gemacht worden sind. Darüber gibt die Studie keine Auskunft. Die Studie, hat der Kollege ja gerade dargelegt, sagt nichts über Absatzmengen. Die Studie befasst sich damit, wie sich die Preise in dem Zeitverlauf entwickeln und hat eine potenzielle Marge. Aber nun obliegt es auch Ihnen, sich zu überlegen, hat der Kollege gerade auch angedeutet, ob die Menschen mit dieser Transparenz, die sie haben, um 12 Uhr werden die Spritpreise, dürfen die einmal erhöht werden und ab dann sinken die. Ob es realistisch ist, dass man dann um 11:45 fährt, weil man dann sicher sein kann, dass man maximal viel bezahlt, oder ob man vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an die Zapfsäule fährt, wo man auf seiner App sicher sein kann, wenn man einen Betrag sieht, dass der dann auch noch gilt, wenn man an der Tankstelle angekommen ist, weil er nicht weiter steigen kann. Das war die Idee dieser Regelung, Verlässlichkeit und Transparenz zu schaffen. Und genau deshalb bleibe ich dabei, dass das, was ich, Sie haben das Datum genannt,
20. März.
Am 20. März hier gesagt habe, weiterhin richtig ist. Es geht um Verlässlichkeit und Transparenz. Und das Ganze wird, und auch da hat der Kollege schon darauf hingewiesen, flankiert durch weitere Maßnahmen. Das eine ist die Senkung der sogenannte Tankrabatt, die Senkung um 17 Cent, die wir jetzt zum 1. Mai umsetzen. Das dritte sind die schärferen Zähne, wie wir es am Freitag hier in der Regierungspressekonferenz genannt haben, für das Bundeskartellamt und im Kartellrecht. Und so ergibt sich ein Gesamtpaket, das den Zielen folgt: Verlässlichkeit, Transparenz und Belastungsreduzierung und Verbesserung der Sanktionsmöglichkeiten bei Zuwiderhandlung.
Die Feststellung von Gewinnen, das ist ja nicht unsere Interpretationssache.
Sie haben von Profiten gesprochen.
Ja, ist ein anderes Wort für Gewinne, oder? Also die wird gut.
Ich habe darauf hingewiesen, dass die Studie keine Auskunft darüber gibt, wie viel tatsächlich umgesetzt wird, sondern dass sie sich mit den potenziellen Margen beschäftigt.
Ja.
Das ist ein Unterschied zwischen realen Profiten und potenziellen Margen.
Ja, wenn die Beobachtung, aber Nachfrage, wenn die Beobachtung, und das ist ja evident, die ist, dass die Konzerne sicherheitshalber, da sie ja nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen, dann schon mal einen höheren Preis ansetzen. Das auf der logischen Ebene legt die Vermutung nahe, dass doch zusätzliche Gewinne gemacht werden können. Verschließen Sie sich dieser Logik?
Ich habe ja gerade versucht zu erläutern, Herr Jessen, warum ich das, was ich damals gesagt habe und Ihnen gerade versucht habe zu erläutern, für richtig halte. Ich stelle fest, so richtig viel scheint bei Ihnen davon nicht angekommen zu sein. Das betrübt mich natürlich, aber ich steige jetzt nicht ein in die Preisbildung von Kraftstoff. Da sind so viele Faktoren spielen damit rein. Wir haben mit der Verschärfung des Kartellrechts dafür gesorgt, dass so das Kartellamt feststellt, dass Spritpreise über die Maßen steigen. Dann hat das Kartellamt das richtige Instrumentarium, um damit umzugehen. Und das ist wichtig. Und nicht, was Sie an an Vermutungen haben, wie sich die Dinge so entwickelt haben könnten.
Dann bleiben wir beim Thema Mobilität und Herr Reiche hat eine Frage zum Thema Deutschlandticket. Und bevor Sie fragen, ganz kurz einen Themenüberblick nochmal, damit alle wissen, wo wir stehen. Wir haben noch Fragen zum Thema Haushalt, zum Thema Schuldenbremse, Kraftwerkstrategie, Weimarer Mediagipfel, Rüstungsbeschaffung und der PCK Schwedt und Identitätskontrollen an der deutsch-luxemburgischen Grenze. Und Herr Jessen hat noch ein anderes Thema angemeldet. Von daher würde ich alle bitten, sich vielleicht kurz zu halten. Ja, das habe ich gerade voraufgeführt. Genau, bitte.
Okay, ja, also ans Verkehrsressort zum Deutschlandticket, das ja anscheinend immer noch gut läuft. Jetzt nach 3 Jahren gibt es in Ihrem Hause so eine Art Bilanz über die Nutzerzahlen, auch angesichts der schrittweisen Preiserhöhungen, die es gab?
Ja, zunächst mal möchte ich sagen, das Deutschlandticket wirkt. Es entlastet Bürgerinnen und Bürger, stärkt den Verkehr, reduziert CO2-Emissionen. Und es hat gleichzeitig auch weiteres Potenzial, zusätzliche Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen. Wir haben ein verlässliches Instrument damit geschaffen, das ein attraktives Preisniveau zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs und ein gutes Angebot. Der Bund und Länder haben die Finanzierung bis zu 2030 gesichert und das gilt es nun weiter auszubauen. Das Deutschlandticket ist insofern eine Erfolgsgeschichte und es freut uns auch sehr, dass dieser Erfolg sich nun zum dritten Mal jährt, nämlich am 1. Mai 2023 wurde das Deutschlandticket eingeführt. Wir haben eine Evaluierung zum Deutschlandticket kürzlich erhalten und dazu auch öffentlich die wesentlichen Ergebnisse dazu kommuniziert. In diesem Bericht wird bestätigt, dass das Deutschlandticket breit genutzt wird. Es gibt 14,5 Millionen Menschen, die das Ticket nutzen in Deutschland. Das entspricht einem Fünftel der deutschen Bevölkerung. In dieser Evaluierung wird auch weiteres erhebliches Potenzial für das Deutschlandticket gesehen. Das Deutschlandticket ist insbesondere in den Metropolen stark nachgefragt, aber auch in ländlichen Räumen wird es zunehmend relevant. Und vielleicht könnte man noch darauf hinweisen, dass die CO2-Einsparung durch das Deutschlandticket auf 2,5 Millionen Tonnen jährlich beziffert wird. Und auch das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung hat eine jährliche Gesamteinsparung bei den für Verkehr erforderlichen Ausgaben der Bürger in Höhe von 3 Milliarden Euro festgestellt.
Dann kommen wir zum Thema Haushalt. Dazu hatte Herr König eine Frage.
Ja, Frau Ladiadi, ist denn der Haushalt im Kabinett, das war jetzt ja wohl noch ein bisschen unsicher, wenn ich das richtig verstanden habe, oder wie ist da die Lage?
Dazu kann ich Ihnen sagen, dass die Beratungen in der Bundesregierung andauern und dass das Ziel ist, die Eckwerte zum Haushalt 27 und die Finanzplanung bis 2030 diesen Mittwoch im Kabinett zu beschließen.
Frau Pauli.
Würde ich noch mal trotzdem beim Haushalt bleiben. Das ist ja ein Teil dessen, was da im Grunde genommen das Kabinett verabschieden will am Mittwoch. Geht auch um die Gesundheitsreform und damit verbunden sind ja auch wiederum Belastungen für den Bundeshaushalt. Und dazu kommt noch eine Einkommensteuerreform, die man ab dem 01.01.27 vor der Brust hat. Inwieweit fließt die denn in die Haushaltsberatungen und in die Beratungen am Mittwoch ein?
Also Sie wissen, dass wir verschiedene Stränge an Reformen gerade innerhalb der Bundesregierung beraten. Wir haben gerade schon gesprochen zu den Eckwerten und auch zur GKV. Da ist das Ziel, dass die diesen Mittwoch eben im Kabinett sind. Und zur Einkommensteuerreform hat sich Minister Klingbeil ja auch geäußert, dass er da an der Ausarbeitung eines Reformentwurfs dran ist, den er auch zeitnah dann vorlegen möchte. Genau wie Sie beschrieben haben, mit dem Ziel eben, dass diese Reform dann zum 01.01.27 in Kraft treten kann.
Nachfrage?
Aber Fakt ist ja, dass auch die Steuerreform, die Einkommensteuerreform viel Geld kosten wird. Noch nicht klar ist, wie viel Geld durch die GKV-Reform eingeplant ist. Also damit man nicht im Grunde genommen Dauerfeuer hat in dieser ganzen Debatte, wäre es doch eigentlich gut, das alles zusammen irgendwie zu einen und zu beschließen. Sehen Sie da Sind Sie da hoffnungsvoll, dass das gelingen kann?
Also ich kann noch mal sagen zu den Eckwerten, also das ist ja jetzt der erste Schritt, ne, das übliche Verfahren im Haushaltsaufstellungsverfahren, dass man die Eckwerte beschließt, um dann im Juli den Beschluss zum Haushalt zu haben. Und bis dahin wird man die entsprechenden Punkte dann auch miteinander vereinbaren.
Dann habe ich Herrn Packhoff zum Thema Schuldenbremse, bitte.
Ja, genau, auch ans Finanzministerium. Verschiedene Politiker der SPD, unter anderem Fraktionschef Mirsch, haben übers Wochenende einen Notlagenbeschluss zum Überschreiten der Schuldenbremse aufgrund des Iran-Kriegs ins Spiel gebracht. Hält Herr Klingbeil das für denkbar?
Dazu kann ich sagen, dass die Bundesregierung die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs weiter laufend analysieren und wird und die notwendigen Maßnahmen prüfen wird. Sie wissen, dass für alle bisher getroffenen Sofortmaßnahmen gegen die hohen Energiepreise und zur Entlastung der Menschen, aber eben auch der Unternehmen, die Koalition Maßnahmen zur Gegenfinanzierung vereinbart hat. Das, was Sie ansprechen, ist im Grundgesetz vorgesehen, und zwar in einer außergewöhnlichen Notsituation, die Kreditobergrenzen der Schuldenbremse zu überschreiten. Ein entsprechender Beschluss, das wissen Sie auch, müsste dann von der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages gefasst werden. Aktuell ist ein solcher Beschluss nicht in Vorbereitung. Es gilt aber weiter, und das ist wichtig, vorausschauend und auch aufmerksam zu handeln.
Nachfrage? Ja, Nachfrage auch an Herrn Hille. Herr Merz hat am Wochenende gesagt, der Iran-Krieg bedrohe die wirtschaftliche Substanz. Deswegen dann auch an Sie die Frage, unter welchen Umständen wären Sie denn zu einem solchen Notlagenbeschluss bereit?
Netter Versuch, auch das Interesse ist natürlich legitim, aber Sie wissen, wie wir mit derartigen Spekulationen, was wäre, wenn, unter welchen Bedingungen könnte eventuell was möglich sein. Die Kollegin Layadi hat Ihnen das gerade eingeordnet und dem habe ich darüber hinaus nichts hinzuzufügen. Entschuldigung?
Eine Bedrohung der wirtschaftlichen Substanz reicht also noch nicht aus.
Naja, Sie kennen ja, ich will jetzt nicht in die Litanei einsteigen sozusagen, was wir alles tun, um die Wirtschaft zu stärken. Das hat oberste Priorität für diese Bundesregierung. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Daran arbeiten wir. Da haben wir viele Dinge auf den Weg gebracht. Andere Dinge sind noch in Vorbereitung. Aber welche Dinge notwendig sind, Sie legen ja jetzt zugrunde in Ihrer Annahme, und damit sind wir dann im hypothetischen Bereich, dass eine derartige Entscheidung nötig wäre, um die wirtschaftliche Substanz dieses Landes zu stärken und voranzubringen. Die Beobachtung teile ich nicht. Es gibt jede Menge Möglichkeiten, Stellschrauben, mit denen wir arbeiten, um die wirtschaftliche Substanz voranzubringen. In dieser Woche haben wir aller Voraussicht nach einen Teil, die Reform der GKV, im Bundeskabinett. Und wie gesagt, ich möchte es Ihnen jetzt ersparen, noch einmal vorzubeten, was wir schon alles an Entscheidungen getroffen haben, um den Wirtschaftsstandort zu stärken und was noch alles in Vorbereitung ist.
Dann haben wir eine Frage von Herrn Warwick zum Thema Weimar Mediagipfel. Herr Warwick, bitte.
Am 28. April beginnt ja der umstrittene Ludwig-Erhard-Gipfel der Weimar Media Group. Herr Hille, hat denn die Mediengruppe, gegründet vom aktuellen Kulturstaatsminister, für die Gipfelteilnahme des Kanzlers geworben? Und wenn ja, wie fiel die Antwort des Kanzleramtes aus?
Bitte, Herr Hille.
Ja, ich hab's vernommen, Herr Warwick, aber könnten Sie den zweiten Teil bitte noch einmal wiederholen?
Den zweiten Teil? Also meine Frage, je nachdem, wie weit Sie gehört haben, meine Frage war einfach, hat die Mediengruppe um die Teilnahme des Kanzlers geworben und wie fiel dann die entsprechende Antwort des Kanzleramts aus?
Nein.
Das ist doch mal eine klare und deutliche Antwort.
Oder?
Aber für die Nachfrage bräuchte ich noch...
Nein.
Nein, die Nachfrage geht leider nicht an Sie, sondern ans Digitalministerium.
Warten, bis der Platz gewechselt ist.
Ranghöchster Gast und Redner ist laut einer aktuellen Programmversion Philipp Amthor, Staatssekretär Ihres Ministeriums. Da würde mich interessieren, können Sie denn seine Teilnahme definitiv bestätigen? Und wenn ja, ab welchem Ticketpreis bekommt man denn präferierten Zugang zu ihm? Das ist ja vielleicht für Last-Minute-Interessierte noch relevant.
Ich kann die Teilnahme von Herrn Amthor bestätigen.
Und die zwei.
und die besonderen Zugänge der
Zeit. Das war ja hier jetzt schon mehrfach Thema. Ich glaube, da muss ich mich nicht drauf einlassen jetzt hier.
Dann haben wir von Herrn... Haben Sie dazu eine Nachfrage, Herr Hessen?
Ja, ganz kurz, Herr Hille. Das klare Nein, bezog sich das auf den ersten Teil der Frage oder den zweiten oder auf beide? Der erste Teil war ja gewesen, hat die Gruppe geworben um die Teilnahme? Und der zweite, wie fiel die Antwort aus? Ist das Nein ein doppeltes Nein? Oder?
Ohne jetzt in sprachwissenschaftliche Erörterungen übergehen zu wollen, die zweite Frage ist ja nur von Relevanz, wenn die erste Frage, der erste Teil der Frage mit Ja beantwortet worden wäre, ist er aber nicht.
Okay, also das Nein war ein Nein auf den ersten Teil der Frage. Vielen Dank.
Herr Jung?
Herr Druckenthaler, angesichts der Korruption und Vetternwirtschaftsvergangenheit des Staatssekretärs, das ist die sogenannte Amthor-Affäre, warum hat sich Ihr Ministerium entschieden, ausgerechnet diese Person mit dieser Vergangenheit zu dieser Veranstaltung zu schicken? Sollte man da nicht, also jetzt aus demokratischer Sicht nicht interessiert sein, genau diese Verdachtsmomente eben nicht herzustellen?
Ich habe nichts hinzuzufügen dem, was ich gesagt habe. Ich kann bestätigen, dass Herr Amthor teilnehmen wird und dass das seine Entscheidung war.
Ja, aber warum erlauben Sie das angesichts seiner Vergangenheit? Können Sie es nachreichen?
Wenn es was nachzureichen gibt, kann ich das gerne tun.
Ich habe Ihnen gesagt, dass es was nachzureichen gibt. Warum?
Ich freue mich. Nochmal nachhalten. Dann kommen wir zum Thema PCK Schwedt. Herr Hönig, bitte.
Herr Greve, ja, also Russland wird ja den Hahn quasi zudrehen jetzt für Öl aus Kasachstan nach Deutschland. Das würde die PCK Schwedt oder das trifft die PCK Schwedt. Also erstens, wie ist da jetzt der Stand der Dinge, weil das Wirtschaftsministerium ja auch nach Ersatzlieferung quasi sucht, etwa über Danzig. Wie ist da der Stand?
Also es ist richtig, durch das wahrscheinliche Ausbleiben der kasachischen Öllieferung an die PCK-Raffinerie ist die Versorgungssicherheit, ich muss anders beginnen, also dass die Ankündigung zum 1. Mai entsprechend auf Lieferungen zu verzichten, die haben wir zur Kenntnis genommen und die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck daran, alternative Möglichkeiten zu schaffen. Wir unterstützen das Unternehmen dabei, die entfallenen Öllieferungen über alternative Bezugsquellen zu substituieren. Und dazu werden mit verschiedenen Ländern Gespräche geführt. Ich kann hier nur bestätigen, dass die Gespräche geführt werden. Ich kann noch keine konkreten Ergebnisse danach ableiten. Aber wir versuchen mit dem Unternehmen hier eine gute Lösung zeitnah zu finden.
Welche Auswirkungen hat denn das auf die Kerosinversorgung in Deutschland?
Also die Versorgungssicherheit mit Mineralölprodukten in Deutschland ist nicht gefährdet und ist auch nicht durch diesen Schritt gefährdet. Es würde ja für das PCK nur dazu führen, dass etwas geringere Kapazitätsauslastung gefahren werden müsste. Regionale Preiseffekte können dabei nicht ausgeschlossen werden, aber wir sehen kein Problem in der Versorgungssicherheit, weder regional noch für Deutschland.
Herr Jung.
Für wie glaubwürdig halten Sie die vom Kreml vorgebrachten technischen Gründe für den Stopp?
Wir wurden, also Rosneft Deutschland hat die Bundesnetzagentur als Treuhänderin darüber informiert, dass das russische Energieministerium ab dem 1. Mai keine Durchleitung von kasachischem Rohöl durch die Druzhba-Pipeline erfolgen hat. Die russische Seite hat das nicht der Bundesregierung gegenüber bestätigt. Auswirkungen werden geprüft. Ich kann hier keine Einschätzung darüber geben zu den Medienberichten oder zu etwaigen Spekulationen. Wir bereiten uns darauf vor und sind dabei, mit der PCK entsprechend die Versorgung und auch weitere Ölmengen zu organisieren. Aber ich kann mir da keine Bewertung zu eigen machen.
Aber Sie erinnern sich auch an 2022, wo die russische Seite Nord Stream 1 die Lieferungen gestoppt hat, auch aus technischen Gründen.
Ich bleibe bei meiner Antwort. Ich kann da nicht spekulieren.
Dann hat Herr Parkhoff eine Frage zum Thema Kraftwerkstrategie.
Genau, Herr Grewe, die Kraftwerkstrategie, das EEG und das Netzpaket sind ja letzte Woche in die Ressortabstimmung gegangen. Können Sie sagen, ob die bereits abgeschlossen ist und auch wann der Kabinettsbeschluss geplant ist?
Die Ressortabstimmung läuft, das ist richtig. In der vergangenen Woche sind die Pakete in die Ressortabstimmung gegangen und wir hoffen hier auf gute, konstruktive, schnelle Beratung. Ich kann aber noch keinen Kabinettstermin ankündigen. Die Abstimmung wird die Zeit in Anspruch nehmen, die sie braucht und ich hoffe hier, dass wir schnell zu Ergebnissen kommen. Gerade bei der Kraftwerkstrategie wollen wir in diesem Jahr die wichtigen Meilensteine erreichen und insofern hoffen wir hier auf zeitnahen Abschluss, aber die Ressortabstimmung läuft.
Bis wann müsste denn die Strategie beschlossen werden, damit die Ausschreibung noch wie geplant dieses Jahr stattfinden kann?
Hier kann ich nicht spekulieren.
Dann hat Herr Bernd eine Frage zum Thema Identitätskontrollen an der luxemburgisch-deutschen Grenze.
Vielen Dank. Also das Verwaltungsgericht Koblenz hat geurteilt, dass Identitätskontrollen an der luxemburgischen deutschen Grenze rechtswidrig sind. Frau Singer, wie will das BMI mit dieser Entscheidung umgehen?
Also wir haben das erstinstanzliche Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz zur Kenntnis genommen. Jetzt bekommen wir die Entscheidungsbegründung zugeliefert und werden dann diese sorgfältig prüfen und über die Einlegung von Rechtsbehelfen entscheiden.
Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Fortführung der Grenzkontrollen?
Meinen Sie jetzt ganz konkret heute oder?
Morgen.
Also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Wir bekommen jetzt erstmal die Entscheidungsbegründung und dann werden wir uns dazu verhalten.
Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Rüstungsbeschaffung von Herrn Warweg.
Der Bund hat innerhalb von 4 Jahren seit der Zeitenwende 2022 nach eigenen Angaben 47.000 Beschaffungsverträge zu Rüstungsgütern im Wert von insgesamt 111 Milliarden Euro abgeschlossen. Frau Jendigen, da würde mich interessieren, wie viele dieser Rüstungsgüter sind denn bis Stichtag 1. April 2026 funktionsfähig in den Dienst der Bundeswehr gestellt worden?
Sie werden es mir nachsehen, Herr Warwick, dass ich jetzt keine Liste Ihnen präsentieren kann und hier quasi so meinen nächsten Aktenvortrag halte und Ihnen irgendwie sage, welche Beschaffungen tatsächlich bei uns auf den Hof gekommen sind. Sie wissen aber, dass wir hier immer bemüht sind, transparent zu kommunizieren und entsprechend auch, wenn entsprechende Beschaffungen bei uns auch ankommen, dass wir das auch kommunizieren. Das halten wir auf unseren Seiten nach und auf die muss ich Sie an dieser Stelle verweisen.
Nachfrage? Gut, aber 47.000 Rüstungsverträge in 4 Jahren heißt ja rund 30 Abschlüsse pro Tag. Eine ähnliche Antwort, wie Sie mir jetzt gegeben haben, haben Sie vor wenigen Tagen der Linksfraktion auf eine kleine Anfrage gestellt. Das verwundert ja doch, dass man bei diesem Ausmaß an Rüstungsvergaben keinen Überblick hat, ob diese entsprechenden Rüstungsgüter funktionsfähig der Bundeswehr zugeleitet werden. Können Sie mal erklären, wieso die Bundeswehr sagt, sie hat dazu keine Übersicht? Wir sprechen ja immerhin vom 3-stelligen Milliardenbetrag.
Genau, also ich habe nicht gesagt, und das mache ich mir auch nicht zu eigen, dass wir nicht wüssten, ob sozusagen unsere Verträge dann erfüllt werden und das bei uns auf dem Hof kommt. Da können Sie sich sicher sein, wenn wir Verträge schließen, dann verlaufen die natürlich nicht im Sande, sondern dann geht es natürlich darum, dass diese Fähigkeiten, dass diese Beschaffung bei uns ankommen. Aber Sie wissen, wie viele großvolumige Beschaffungsformen wir auch in den letzten Jahren geschlossen haben. Ich darf Sie verweisen auf die sogenannten 25 Millionen Euro Vorlagen. Und daneben gibt es aber natürlich auch weitere und zahlreiche Verträge, die unterhalb dieser Schwelle sind und entsprechend dann nicht durch das Parlament gehen, aber selbstverständlich von uns nachgehalten werden, ist es einfach nur nicht so. Und da darf ich auch mal noch verweisen, dass das einfach bürokratisch auch im Zweifel gar keinen Sinn machen würde, diese Tabellen zu führen. Aber natürlich verlaufen unsere Verträge nicht im Sand, sondern das, was wir bestellen, das, was wir beauftragen, das kommt auch bei uns an.
Dann hat das letzte Thema Herr Jessen, von dem ich noch nicht weiß, was es ist.
Ja, das ist, es ist das identische Thema. Frau Jenning, aber es muss doch so sein, dass wenn Aufträge erteilt werden, Sie dann auch monitoren, wann diese Aufträge erfüllt sind und auch, wenn es in Etappen geschieht, zu welchem Zeitpunkt welche Auftragserfüllung geleistet ist. Anders ist doch ein Beschaffungs- und Monitoringvorgang gar nicht darstellbar. Warum sind Sie dann nicht in der Lage, dem Fragesteller, dem Parlamentarischen zu sagen, wie die Auftragserfüllungssituation zum Stichtag 1. März gewesen ist. Warum geht das nicht?
Also erstmal darf ich um Verständnis bitten, dass ich tatsächlich die konkrete Antwort mir persönlich jetzt einfach nicht bekannt ist, sodass ich auch die Begründung der Kolleginnen und Kollegen da nicht kenne. Aber auch da gilt ganz allgemein und vielleicht nicht nur in Bezug auf diese Frage. Sie wissen, dass wir gerade im parlamentarischen Fragewesen auch sehr eng an Fristen beispielsweise gebunden sind und dass es dann auch zum Teil einfach gar nicht möglich ist, diesen Aufwand zu betreiben, weil es eben nicht zu allen Dingen dann einfach eine Excel-Tabelle gibt, wo man irgendwie auf einen Knopf drückt und dann hat man die, sondern es ist zum Teil natürlich auch vielschichtiger, sodass ich auf das verweisen möchte, was ich gerade auch schon geantwortet habe.
Könnten Sie, und das ist dann jetzt eine Nachfrage aus dem journalistischen Raum, könnten Sie doch bitte versuchen nachzuliefern, welche dieser Aufträge zum 1. März tatsächlich definitiv bei Ihnen, wie Sie sagen, auf dem Hof gelandet sind. Wenigstens das müsste doch möglich sein festzustellen.
Also ich kann Ihnen nicht versprechen, dass diese Nachreichung in dieser Form möglich ist, aber was ich zum Beispiel ganz klar mal machen kann, deswegen habe ich auf unsere Seiten verwiesen, manchmal muss man vielleicht ein bisschen suchen, aber Sie wissen, wir haben einen großen nachgeordneten Bereich. Ich weiß zum Beispiel, dass das BayernBW das für das vergangene Jahr auch vorhält, dass da zum Beispiel sehr transparent aufgelistet ist, wie viel wo angekommen ist, also auch zahlenmäßig eingeordnet ist und da findet man viel auf unseren Seiten und sofern ich da die Möglichkeit habe, im Rahmen des pressefachlichen Auskunftsanspruchs was nachzureichen, da machen wir das gerne, kann Ihnen dabei nichts versprechen.
Vielen Dank.
Dann kommt das auch noch auf die Liste und damit schließe ich diese Pressekonferenz und danke Ihnen ganz herzlich. Eine schöne Woche.
Vielen Dank.